Ich lese den Psalm 135. Halleluja, lobet den Namen des Herrn. Lobet ihr Knechte des Herrn, die er steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen am Hause unseres Gottes. Lobet den Herrn, denn der Herr ist freundlich. Lob singet seinem Namen, denn er ist lieblich. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Ja, ich weiß, dass der Herr groß ist und unser Herr über allen Göttern. Alles, was er will, das tut er, im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen, der die Wolken lässt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blitze samt dem Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Kammern, der die Erstgeburten schlug in Ägypten, bei den Menschen und beim Vieh, und ließ Zeichen und Wunder kommen über dich, Ägyptenland, über den Pharao und alle seine Knechte, der viele Völker schlug und tötete mächtige Könige, Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und alle Königreiche in Kanaan, und gab ihr Land zum Erbe seinem Volk Israel. Herr, dein Name währet ewiglich. Dein Ruhm, Herr, währet für und für. Denn der Herr schafft Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, gemacht von Menschenhänden. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Auch ist kein Odem in ihrem Munde. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich. Alle, die auf sie hoffen, das Haus Israel, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, ihr vom Hause Aaron, ihr vom Hause Levi, lobe den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, lobet den Herrn. Gelobt sei der Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt. Halleluja. Zu dem Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Ja, das möchten wir tun, dich, unseren Herrn Jesus Christus, loben und anbeten. Wir geben dir mit unserem Lob die Ehre. Wir huldigen dir, unserem Gott und Vater, mit Loben und Danken. Und damit bekennen wir auch, dass du es gut machst, auch in unserem Leben. Wir danken dir für dein Durchtragen in der vergangenen Woche durch Höhen und Tiefen. Und dort, wo wir deine Wege verlassen und gesündigt haben, kommen wir ganz neu zu dir ans Kreuz. Vergib uns unsere Sünden und nimm du uns wieder an. Wir danken dir, dass wir unter den derzeitigen Umständen noch so viel Freiheit haben, um zum Gottesdienst zusammenzukommen. Wir bitten für unser Volk um eine Umkehr zu dir hin, dem lebendigen Gott. Wir bitten gemäß deinem Wort für die, die Verantwortung für uns tragen, auch für die bevorstehenden Wahlen. Wir bitten für Israel und danken dir, dass sie dich einmal als ganzes Volk erkennen werden. Und wir bitten für die verfolgte Gemeinde weltweit um Trost und Erquickung durch deine Gegenwart und ein Durchhalten in ihrer Drangsal im Aufblick zu dir. Und wir bitten dich jetzt für Andreas Schäfer um die Vollmacht zur Verkündigung deines Wortes. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.
Mit dem 135. Psalm haben wir wieder einmal einen Psalm vor uns, den man von vorne und von hinten lesen kann, damit man in der eigentlichen Mitte ankommt. Da wir in unserer Kultur das nicht so gewohnt sind, ist das für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der fängt doch ganz normal an. Wir werden aufgefordert zu loben in den ersten vier Versen mit allem, was dazugehört. Das haben wir verstanden und ergriffen. Dann lesen wir in den Versen 5-7 die Großartigkeit unseres Gottes, der alles, was er will, auch tut. Und das wird nachgewiesen, seine unwahrscheinlichen Schöpfermacht, die er hat. Und dann kommen wir zum Mittelteil, den Versen 8 bis 14, in dem berichtet wird, wie wirksam er war im Volk Israel, die aus Ägypten rausgeholt hat und die Wüstenwanderung durchgebracht hat, um sie ins gelobte Land zu bringen, das ihr Erbteil wird. Und darüber wird er gepriesen, dein Name wäre ewiglich, dein Ruhm, Herr, wäret für und für, denn der Herr schafft Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein. Und dann lesen wir weiter in den Versen 15 bis 18 und denken, huch, da kommen die Götzen ja wieder. Die hatten wir doch schon im zweiten Teil. Und dann entdecken wir, dass der Teil von den Versen 19 bis 21 im ersten genau gleicht und dass der Psalm genauso aufhört, wie er angefangen hat. Halleluja. Und damit haben wir den Aufbau begriffen. Wir können also von der Seite lesen und wir können ihn von der Seite lesen, damit wir in der Mitte ankommen. Wir haben also, je nachdem wie Sie wollen, A, B, C, B, A oder 1, 2, 3, 2, 1, wie auch immer. Sie sehen also, der Psalm, der wird einmal von uns durchgelesen. Am Ende merken wir, oh, die Mitte haben wir ja schon verpasst. Die war ja schon. Das eigentliche, gewichtige, das war ja schon. Wir haben also eine dicke Mitte, eine große, dicke Mitte, die Verse 8 bis 14 und zwei Rahmungen, eine Götzen-Schöpfermacht-Rahmung und eine anbetende, lobpreisende Rahmung. Und ganz außen steht Halleluja, Halleluja. Und damit ist der Psalm wunderschön aufgebaut und hat einen Turm in der Mitte. So, und jetzt haben wir schon eigentlich alles verstanden, was wir brauchen für den 135. Psalm. Denn wenn wir jetzt einen Psalm angucken, dann gucken wir also immer vorn und hinten, vorn und hinten. Erst im ersten Kreis, vorn und hinten. Wenn Sie im ersten Kreis vorn und hinten gucken, also, dann merken Sie ja tatsächlich, der fängt an, wie er aufhört. Halleluja, Halleluja. Und wenn man es jetzt zählt, dann ist das hochinteressant, wie dieser uns unbekannte Autor des 135. Psalms sowohl im ersten Teil als auch im letzten Teil siebenmal den Namen Jahwe, Herr, einführt. Siebenmal da, siebenmal dort. Vollzählig da, vollzählig dort. In der Mitte steht also dieser ganz spezifische, der ganz unverwechselbare Name. Dieser Name, der für Israel und für die gesamte Heilsgeschichte steht. Wir haben in unserem Bibel mit Herr, mit Adonai, mit Kyrios. Was da dahinter steht, ist dieses Tetragramm, sind diese vier Buchstaben des Gottesnamens. Und wenn wir versuchen, ihn auszusprechen, dann sprechen wir ihn zurzeit am allermeisten aus mit Jahwe, ob das wirklich stimmt. Weiß natürlich keiner. Aber so ist unsere Umsetzung dieses Namens, der ja gar nicht ausgesprochen wird im Judentum, das wissen wir miteinander. Dieser heilige, spezifische, eindeutige Name, der wird siebenmal am Anfang, siebenmal am Ende genannt. Und das tut wer? Das tun die Knechte. Die Knechte, das ist der Ausdruck, der ganz, ganz wichtig ist für den 135. Psalm. Damit knüpft er an den letzten Wallfahrtspsalm, den 134. Psalm. Denn da heißt es wohlan, lobe den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Haus des Herrn, hebt eure Hände auf im Heiligtum. Die Knechte, das sind die Gottfürchtenden. Die Knechte, das sind die, die spezifisch auch dann zum Tempel, zum Priestertum gehören. Das sind die, die nachher als Aaron, als Levi beschrieben werden. Das sind aber letztendlich alle, die zum glaubenden Volk Israel gehören. Denn der Herr schafft Recht seinem Volk. Er wird seinen Knechten gnädig sein. Sein Volk und seine Knechte sind also eine Größe am Ende tatsächlich. Und das Besondere dieses einen Namens mit diesen Knechten ist nun, dass nun der lebendige Gott dieser eine Name, den Zion, Jerusalem, Israel, die Knechte, Aaron, Levi, Jakob, all die Begriffe tauchen auf, dass er sie erwählt hat. Er hat sie erwählt. Wunderbar, dass unabhängig von unserem Durchlauf durch die Psalmen dieser 135. Psalm an dem Sonntag auftaucht, an dem das Leitwort aus Psalm 33 drüber steht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Also die Wahl Gottes für Israel, dieses Herausrufen des Volkes Israel, das ist das, was von den Knechten, von Levi, von Aaron, von Jakob, von Israel, von allen, die zu diesem Hause Gottes gehören, gepriesen wird über diesen einzigartigen 14-fachen Nennung des Namens Jahwe. Erstens, A. Wir gehen in den inneren Kreis und entdecken, im inneren Kreis haben wir ein ganz anderes Thema. Im inneren Kreis haben wir ein bekennendes Ich. Plötzlich taucht ein Ich auf. Ja, ich weiß. Ein Ich. Ein Ich des Beters, ein Ich des Glaubens, der etwas bekennt, etwas ausdrückt, was ihm ganz, ganz, ganz wichtig ist. Was weiß der denn in diesem zweiten Teil? Was weiß denn? Ich weiß, sagt er, dass der Herr groß ist. Und ich weiß, dass er Herr ist über alle Götter. Und ich weiß, alles, was er will, das tut er. Mann, was der weiß. Was der hier bekennt, was der hier glaubt, was der hier sagt. Ganz wichtige, zentrale Aussagen. Ja, ich weiß. Ein großer Gott. Ein Gott über alle Götter, Götzen, alle Gottheiten. Ein Gott, der alles, was er will, tut. Im Himmel, auf Erden, im Meer, in den Tiefen, mit Wolken, mit Blitzen, mit Regen, mit Wind. Alles hat er im Griff. Absolut alles. Und auf der anderen Seite? Und auf der anderen Seite sind die Götzen. Die kommen dann in Teil 2 am anderen Ende vor, ab Vers 15. Aufnahme von 1:1 vom Psalm 115. Die Götzen der Heiden. Aber das bin ich ja nicht. Ich bin das Ich. Dass ich das weiß, dass der Herr groß ist. Dass ich das weiß, dass er über alle Götter ist. Dass ich das weiß, alles, was er will, das tut er. Das bin ich. Aber es gibt andererseits, es gibt einen Kontrast. Da gibt es andere, das sind Heiden, die machen Götzen aus Silber und Gold, gemacht von Menschen. Das hat überhaupt nichts. Das kann man gar nicht vergleichen. Der Kontrast ist unüberbietbar. Das ist der komplette Gegensatz zwischen dem ersten Teil, was ich weiß und bekenne, und was auf der anderen Seite geschieht. Dort habe ich den großen Gott über alle Götter, der alles, was er macht, will. Und da habe ich Götzen, die haben die Unfähigkeit zum Reden, die Unfähigkeit zum Hören, die Unfähigkeit zum Sehen. Und sie haben auch keinen Odem in ihrem Mund. Sie können nichts Lebendiges schaffen. War auf der einen Seite Gott da mit seinem Wind, mit seinem Ruach, mit seinem Geist, der alles bewegt, haben auf der anderen Seite die kompletten Nichts. Viermal nichts. Nicht reden, nicht hören, nicht sehen, nichts Lebendiges schaffen. Aber die, die danach gehen, die werden genauso sein wie sie. Ganz großer, krasser Gegensatz. Haben wir noch den Aufbau? 1, 2, 2, A, A, B, B. Endlich die Mitte. Die Mitte sagt, Gott hat gehandelt. Dieser einzigartige, 14-fache genannte Gott, den ich bekenne als groß, als über alle Götter, als tuend, was er will, das ist der Gott, der eine einzigartige Tat hingekriegt hat. Er hat nämlich tatsächlich sein auserwähltes Volk Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus der Dunkelheit herausgeholt aus Ägypten. Dazu musste er mächtig rein in diese Festung Ägypten. Er musste an den Pharao ran, er musste Sprengsätze ansetzen, den zehnfachen Plagen, dass tatsächlich dieses Gefängnis Ägypten auseinandergegangen ist und tatsächlich das Volk Israel heraus durfte. Über Pharao und alle seine Knechte hast du gehandelt. Und er musste noch weiter handeln. Es gab unendlich viele Mächtigkeiten, die Sprache ist voll. Könige, Könige, Königreiche, mächtige Könige. Ein König nach dem anderen auf dem Weg durch die Wüstenwanderung. Bis er ihr Land dem Volk Israel zum Erbe gegeben hat. Genauso wie er es versprochen hat. Ich habe dich erwählt, du bekommst das Land, er holt sie aus Ägypten, er bringt sie durch die Wüstenwanderung, er gibt ihnen das Land. Anbetung über diese unvergleichliche, riesengroße Tat dieses Gottes, der seinem Volk mit Recht und mit Barmherzigkeit entgegenkommt. Was für einen Gott hat Israel? Diesen 14-fachen Jahwe, der hier beschrieben wird, unvergleichbar gegenüber allen Götzen, mit seiner Größe, mit all seiner Macht, mit all seiner Regentschaft über alle Götter, schafft eine unvergleichliche, großartige Tat für sein auserwähltes Volk Israel. Darüber lasst ihn uns loben und anbeten. Das ist die Grundidee. Nicht schlecht, oder? Jetzt haben wir ja das ja dem Psalm nicht irgendwo. Das ist ja der 135. Psalm. Das heißt, es gibt ja 134 davor. Und jetzt entdecken wir ja, das ganze Ding hat ja eine Struktur. Wir haben ja miteinander schon beim letzten Mal erkannt, tatsächlich, gerade diese Psalmzeiten 113 bis 118, die berühmte 119er, an denen wir uns herangewagt haben, und 120 bis 134, das ist ja schon ein Paket an sich. Also auf unserem inneren geistlichen Auge, dem bibellesenden Psalmauge, steht jetzt in diesem Augenblick die Psalm 113 bis 134 schon da. Da stehen also zuerst alle Hallelpsalmen da, 113 bis 118, wo im Schwerpunkt vom Festzyklus das Passafest im Mittelpunkt steht. Wir haben den 119. gehabt, den großen Torah-Psalm mit seiner Begleitung im Wochenfest. Und wir haben natürlich in den Wallfahrtspsalmen von 120 bis 134 im Schwerpunkt das Herbstfest, das Laubhüttenfest. Das heißt, der gesamte Festzyklus ist zu Ende. Ich sage es mal übertragen, der Gottesdienst ist jetzt vorbei. So, was habe ich jetzt mitgebracht? Was ist jetzt mit mir passiert? Was habe ich jetzt, nachdem ich das alles erlebt habe? Alle Psalmen, alle Zeiten, alle Feste, alle Gottesdienste von 113 bis 134. Was habe ich jetzt zu sagen? Was bekenne ich? Was ist mein Credo? Das ist es. Was ist mein Credo? Der Glaubende geht raus, der Segen ist gesprochen, der letzte Wallfahrtstag ist vorbei, man zieht wieder heim, man ist am Ausgang vom Gottesdienst, man wird interviewt und gefragt, man singt das letzte Lied, denken Sie, wie Sie wollen, was ist jetzt das Credo? Was ist das Bekenntnis? Was ist rausgekommen bei dem ganzen Gottesdienstgefeiere? Was ist rausgekommen bei Pesach und Torahfest und Wochenfest und Laubhüttenfest und dem lebendigen Gott begegnen in Jerusalem Tempel? Was hast du, Glaubender Israels, was hast du jetzt zu sagen? Ich habe den 135. Psalm zu sagen und mein Credo abzulegen, mein Bekenntnis. Ich bekenne den 14-fachen Nennung des einen unglaublichen Namens, der Name, der so spezifisch und über alle Namen ist. Ich bekenne diesen einzigartigen Gott gegenüber allen Göttern und ich rühme und preise ihn über dieser zentralen Heilstat, die er meinem Volk, dem auserwählten Volk Israel angetan hat. Das bekenne ich, das glaube ich. So geht der Glaubende heraus. Und jetzt ist mit Ihnen und mit mir natürlich dass das vor Augen steht und natürlich wissen wir das und bekennen das auch an diesem Sonntag, dass diese Heilszusagen für sein auserwähltes Volk Israel stehen und bleiben und gelten, bis er mit seiner Geschichte, mit seinem Volk zu seinem wunderbaren Ziel gekommen ist. Ja, Stichwort Israel Sonntag passt wunderbar zum 135. Psalm. Aber wir, die wir aus den Heiden da reingerutscht sind, wir, die wir quasi in dem anderen Feld herausgerufen wurden, zu einer Gemeinde herausgerufen wurden, wir stehen vor dem 135. Psalm und sagen, ja, das ist wunderbar. Da können wir sofort eins zu eins mit unserem neutestamentlichen Credo einfügen. Jetzt kommen wir an mit unserem neutestamentlichen Credo und sagen, ja, wir auch, wir bekennen auch. Wir stehen da nach einem Gottesdienst, nachdem der lebendige Gott uns begegnet ist, in der stillen Zeit und in unserer Erfahrung mit dem lebendigen Gott und all den Festen und Welten, die wir mit ihm durchschritten haben. Und wenn man uns fragt, dann haben wir was zu bekennen. Wir haben den 135. Psalm im Credo. Das glaube ich. Was glaube ich? Ich glaube den unvergleichlichen Namen. Ich glaube den unvergleichlichen Namen. Ich glaube an den unüberbietbaren Kontrast. Ich glaube an den unüberbietbaren Kontrast. Und ich glaube an die wirklich unglaubliche Tat. Das ist es doch. Haben Sie es? Und dann kriegt dieser Psalm seine neutestamentliche Schönheit, hat eine neutestamentliche Schönheit. Denn der unvergleichliche Name, der steht ja da. Ja, ich weiß, für uns Heidenchristen ist das immer noch ein bisschen schwierig, aber der steht da. Wissen Sie, wie oft der da steht? Der unvergleichliche Name, der für uns unvergleichliche Name, der Jesusname, der steht da. Denn wenn der alttestamentliche Zeuge uns den Gottesnamen, das Tetragramm nennen, dann hat er es ja eben genau nie ausgesprochen. Nie. Nie wurde das Wort Jahwe in dem Sinn ausgesprochen. Es wurde immer ersetzt. Und die Ersetzung war immer eine Vokabel. Das ganze Alttestament hindurch war die Ersetzung des Gottesnamens immer gesetzt mit Adonai. Adonai war immer die Ersetzung für Jahwe. Und Adonai, dieses Wort aus dem Hebräischen, meint natürlich Herr, und dass man ins Griechische rübersetzen musste, sowohl in der Septuaginta als auch nachher eben im Neuen Testament, und eine Vokabel für Adonai gesucht hat, dann fand man im Griechischen nur eine vernünftige, nämlich Kyrios, der Herr. So und fortan ist das Bekenntnis aller gewesen. Herr ist Jesus, der Christus. Kyrios, Jesus Christus. Jeshua, Adonai Jeshua HaMashiach. Herr ist Jesus. Das steht 14 Mal da. Der neutestamentliche Glaubende liest 14 Mal Jesus. Ich glaube an diesen unvergleichlichen, einzigartigen, unwahrscheinlichen, ganz spezifischen Namen. Mein Credo, das Credo der Jesus-Leute. Nein, ich habe nicht nur eine Gottesahnung, ich habe nicht nur irgendetwas Unspezifisches, etwas, was man als Chiffre ganz unterschiedlich füllen kann, je nachdem, wo man gerade drauf ist und wie man dran ist. Und dann kann man sich die unterschiedlichen Sachen da reinfüllen. Ich glaube nicht an etwas Religiöses, etwas. Ich habe einen ganz spezifischen, einen ganz klar festgelegten Namen. Ich glaube an Jesus. Und zwar Jesus, wie er uns in der Bibel gezeigt und gelehrt wird. Das ist mein Credo. Einmal? Nein. Siebenmal? Nein. 14-mal. Das ist der Name. Um den geht es. Und hinter diesem Jahwe-Namen, hinter diesem Herrn, hinter diesem Adonai, hinter diesem Kyrios, hinter diesem Jesus steckt dieses wunderschöne Bekenntnis, als sich Gott mit diesem Namen in 2. Mose 3 dem Mose geoffenbart hat. Dass er in diesem Namen ihm sagt, ich bin der ewig Seiende, ich verändere mich nicht und ich werde in alle Zukunft so sein. Und ich habe mich dir zugewandt und ich bin auf dich ausgerichtet und gleichzeitig bin ich für dich der Unfassbare und der Ungreifbare, der Unbenennbare. Aber so bin ich dein Herr. Du glaubst ganz spezifisch an Jesus, das ist unser Credo. Damit geht der Psalm für uns auf und begreift natürlich, natürlich hat Israel seine Wahl erlebt. Und das Interessante ist, dass genau dieser Gedankengang von dieser Wahl, der in 2. Mose 19 ja im Bekenntnis gesagt wird, dass Israel das Volk Gottes sein soll, dieser wunderschöne Satz, unmittelbar am Sinai gesprochen, ihr werdet ihr meiner Stimme gehorchen, meinen Bund halten, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Dass genau diese Wahl Gottes von Israel neutestamentlich ausgesprochen wird für die Jesusleute. Dieses Zitat aus 2. Mose 19, das findet sich wieder, sowohl im 1. Petrusbrief, dahin denken Sie es wieder in Kapitel 2, Vers 9, als auch in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6. Das heilige Volk, das Volk von Priestern, das Volk von Königen, als neutestamentlich für seine Gemeinde gedacht. Er hat wählend hineingegriffen. Seine Wahl zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde, zu seinem Haus, Haus, zu seinem Tempel. Das ist es. Das ist mein Credo. Das ist mein Credo. Das ist unser Credo. Wenn man mich fragt, was ist dein Credo? Was ist dein Glaube? Was ist das Spezifische? Was zeige dich aus? Was hast du zu bekennen? Was hast du zu sagen? Dann gilt das zuallererst. Ich habe die erwählende Begegnung mit dem einzigartigen Jesus zu bekennen, den mein Leben hineingegriffen hat und ihn lobpreise ich und bete ich an. Mein Credo, der Jesusname, der unvergleichliche Name. Mein Credo? Mein Credo im zweiten Teil ist natürlich zu entdecken, dass jetzt es zu einem unglaublichen Kontrast kommt. Das verreißt einen fast. Dieser zweite Teil, dieser B-Teil, der zweite Teil, der ist ja komplett als Kontrast aufgebaut. Also auf der einen Seite ist dieses bekennende Ich, dieses wunderschöne Credo-Ich, das da steht. So wie das Glaubensbekenntnis, aber ich glaube an Gott, den Vater. Ich. In mein Leben hat Gott hineingegriffen. Dieses Ich hat es wunderbar gut. Dieses Ich weiß etwas. Es bekennt etwas. Es bekennt die Größe Gottes über alle Götter und seine komplette Allmacht und seine Wirksamkeit in alle Bereiche. Ganz eindeutig. Und auf der anderen Seite, sieht dieses bekennende Ich einen riesigen Kontrast. Etwas Fatales. Dass nämlich Menschen, die nicht auf dieser Seite stehen und diesen Gott als groß, als über allen Göttern stehend, als alles möglich Tuende, als Autorität über alles wahrnehmen, dass sie auf der anderen Seite hineinfallen, sich selbst ihre Götter und Götzen zu machen. Von Menschenhänden etwas Innerweltliches, Normales plötzlich missbrauchen, was innerweltlich Normales kippt um, wird zum Gott, wird zum Götzen, wird aufgebaut und wird mehr, als es eigentlich ist. Und das ist fatal. Auf der einen Seite also der lebendige Gott, den ich bekenne, Und auf der anderen Seite ist es der Götzendienst mit seinem vierfachen brutalen Nicht reden, nicht sehen, nicht hören, nicht Odem geben, nicht. Und wer mit den Nichten sich einlässt, bleibt im Nichts. Boah, ist das brutal. Ganz scharfer Kontrast. Ich bin da mittendrin. Ich kenne beide Welten. Ich kenne die Welt der aufgebauschten Nichtse. Und ich kenne die Welt des lebendigen Gottes. Und ich bekenne, ich stehe auf der Seite mit meinem Credo, auf der Seite des Großen, des Einzigartigen, des alles bewirkenden Gottes in allen Dimensionen, in allen Elementen, in allen Kräften. Das muss ja knallen. Das kann ja nicht gut gehen. Das führt ja zu einer Konfrontation. Das führt ja zu einer brutalen Auseinandersetzung. Ja, ganz genau. Und das gehört mit zu unserem Credo dazu, zu begreifen der Spannungsgeladenheit des 135. Psalms. Ja, tatsächlich. Entweder bekenne ich den einzigen wahren Gott mit all seinen Konsequenzen oder ich rutsche hinein in das Aufbauschen der Normalität zu den Nichtsen der Götter und Götzen. Und wir stehen mittendrin, das wissen Sie doch mit mir, wir stehen mittendrin in genau dieser Spannung und dieser Auseinandersetzung, um die wir nicht herumkommen, dass sie immer und immer wieder zu einer Konfrontation führt, weil der Kontrast so heftig ist, dass diese beiden Sichtweisen ganz schlecht nebeneinander existieren können. Der lebendige Gott neben einem Nichts, das muss einfach zu einer entsprechenden Entladung führen. Verstehen Sie? Ja, natürlich, um es mal ein bisschen praktischer zu machen, natürlich ist mein physisches Leben wichtig, ja, natürlich. Aber ich werde es nicht zum Götzen machen. Ja, natürlich ist Gesundheit ein hohes Gut, aber nicht das Höchste. Und ich werde es nicht zum Götzen machen. Natürlich ist die Natur und das Klima unendlich wichtig. Aber ich werde nicht an der neuen Staatsreligion der Anbetung der Naturgottheiten teilnehmen. Natürlich ist Geld was ganz, ganz Wichtiges. Aber wir werden nicht in den Mammonsdienst wegrutschen. Natürlich ist meine Persönlichkeit ein hoher Schatz und gut. Aber ich werde ihn nicht zu einem egoistischen Götzen aufpuppen. Und so können Sie gerade weitermachen. Und da tauchen sie alle auf, die vielen guten, normalen Geschenke, die der lebendige Gott ins Leben gegeben hat, die alle in sich das Potenzial zur Perversion tragen, dass sie zur Gottheit umgemodelt werden. Ganz normale Elemente wie Silber und Gold werden plötzlich zum Götzen. Ist das fies? Und dann werden die Nichts aufgebauscht. Sie bekommen ihre Anbetung, sie bekommen ihre Macht, obwohl sie eigentlich in Nichts sind. Und lassen die Menschen, die diesen Nichtsen dienen, nachher ausgekotzt zurück. Weil sie keinen Odem in sich haben. Sie können es nicht. Und auf der anderen Seite haben wir den lebendigen Gott. Den lebendigen Gott. Der groß ist, über alle Götter ist und alle Macht hat, alles zu tun, was er will, mit allen Elementen. Aber das muss, merken Sie es, das muss immer und immer wieder zur Konfrontation führen. Da kommt man nicht harmonisch durch. Da muss man sich bewusst sein, das wird immer wieder überraschend sein, wenn Menschen sagen, was ihr Leben ist und was ihre Gesundheit ist und wie sie die Welt sehen und wie sie ihr Geld sehen und ihr Haus sehen und ihr Ego sehen und alles sehen. Das wird immer und immer wieder Erstaunen hervorrufen. Und ich sage, ich glaube, hängt doch mein Leben nicht an die Nichts, dann bin ich nachher auch nichts. Weil die paar Jahre und Jahrzehnte verpulvern in den Nichtsen und die Götter pushen, die mich nachher alleine da hängen lassen. Ich setze in meinem Credo, ich weiß um den einen Gott, um den unvergleichbaren Gott, der alle Autorität hat und den bekenne ich. Das ist mein Credo. Credo Teil 1, der unverwechselbare, einzigartige Name Jesu. Credo Teil 2, dieser alleinige Gott, der sich mir in Jesus geoffenbart hat. Credo Teil 3, die Mitte, er hat eine unvergleichliche Tat getan. Und dann entdecken wir, dass das was das ganz, ganz Wichtiges war. Für Israel war das viel, viel wichtiger als für uns. Man nennt es das geschichtliche Credo, das kleine geschichtliche Credo. Also man hat eine Geschichte erzählt und in der Geschichte kam das zum Tragen, was Gott getan hat. Also das kleine geschichtliche Credo können Sie so viel nachlesen in 5. Mose 6, Vers 20. In 5. Mose 6, Vers 20 werden die Väter angewiesen, was sie ihre Kinder lehren sollen, also wie das kleine geschichtliche Credo auszusehen hat. Also wie der Katechismus aussieht, würden wir sagen, nämlich, wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind denn das für Ordnungen und für Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Wie kommen wir denn zu diesem einzigartigen Glauben? Dann sollst du Folgendes deinem Sohn sagen. Und jetzt kommt das kleine geschichtliche Credo. Wir waren Knechte. Wir waren Knechte, aber Knechte des Pharao. Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr hat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und in seinem ganzen Haus vor unseren Augen getan und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen, uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hat. Das ist mein Credo. Das hat er getan. Und das habe ich nicht nur meinem Sohn zu sagen, das habe ich auch zu sagen, wenn ich in diesem Land angekommen bin. In 5. Mose 26, da sind die doch gar nicht drin. Da sagt ihnen Mose schon, was sie sagen sollen, wenn sie drüben sind. Also wenn sie dann im Land drin sind, da heißt in Vers 5, dann sollst du Folgendes sagen, wenn du angekommen bist im gelobten Land. Dann sollst du Folgendes sagen. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe. Und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten. Und er wurde ein großes, starkes Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst, unsere Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand, mit ausgerecktem Arm, mit großem Schrecken, durch Zeichen und Wunder und brachte uns in dies Land, an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Und was erzählen Sie? Was ist denn Ihre Geschichte? Was ist Ihr Credo? Was ist Ihr Credo? Was ist Ihre und meine unvergleichliche Tat, die getan worden ist? Was erzählen Sie denn? Sie wissen doch, was Sie zu erzählen haben. Sie wissen es doch. Ich war in meinem Leben gefangen. Ich kam aus Ägypten gar nicht mehr raus. Ich wusste ganz genau, ich kann mich noch so sehr bemühen, ich drehe mich immer um mich selbst. Ich komme aus dem Gefängnis meines Lebens nicht raus. Und die Macht der Sünde und die Macht des Teufels und die Macht des Todes, die waren überall präsent. Überall waren die da. Ich kam nie und nimmer aus Ägypten raus. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der lebendige Gott hat tatsächlich in mein Ägypten seinen Sohn reingeschickt. Das war ein Wahnsinnsakt. Der hat ihn reingeschickt. Der musste erstmal dieses Ägypten sprengen und er musste alle möglichen Könige und Mächtigkeiten entmächtigen. Und das hat er tatsächlich getan. Mein Gott hat in Jesus Christus ein für alle Mal gehandelt, indem er die Macht der Sünde und die Macht des Todes und die Macht des Teufels endgültig besiegt hat an dieser einzigartigen Tat, indem er sein Leben gelassen hat am Kreuz auf Golgatha. Und dann hat er mich da rausgeholt. Er hat mich rausgeholt und ins Leben hineingestellt, so wie er mich erwählt hat und hat mir das Erbe gegeben. Ich darf fortan mich Kind Gottes des Vaters nennen, bis in alle Ewigkeit. Das ist mein Credo. Das hat er getan. Und dafür danke ich ihm jetzt schon und alle Ewigkeit hinein. Das ist zu bekennen. Das ist zu bekennen. Wir können so verschieden sein, aber das ist zu bekennen. Wir können ganz unterschiedliche Gottesdienstformen und Stile haben. Wir können alle möglichen Überzeugungen haben, was richtig und falsch ist. Aber das ist unser Credo. Das ist unser Credo. Dass der lebendige Gott sich meines Ägyptens angenommen hat und den Laden gesprengt hat und ich rauskommen durfte und frei bin. Keine Sünde mehr. Kein Teufel mehr. Kein Tod mehr. Kein Tod. Herr, dein Name währt ewig und dein Ruhm für und für. Der Herr schafft Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein. Das ist unser Credo. Und jetzt noch, Klammer auf, nur zum Weiterdenken. Psalm 135 hat eine endzeitliche Erfüllung. Das kommt nochmal. Interessanterweise wird nämlich der Kontext vom Psalm 135, vom Psalm 134, vom Psalm 115 wird an einer ganz wichtigen Stelle noch einmal in Offenbarung 19 aufgenommen. Da tauchen nämlich die Knechte wieder auf. Und wissen Sie, wann die wieder auftauchen? Dann, wenn das ganze antichristliche System zusammengebröselt ist und seine Gemeinde in Offenbarung 19 zum Start einmarschiert zur Hochzeit des Lammes. Dann lesen wir noch einmal, lobt unseren Gott, Psalm 135, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und dann sind Sie mit mir einig, dann stehen wir noch mal da und sagen unser Credo. Und sagen unser Credo. Wir beten 14-fach den einen Namen an, den Jesus-Namen an. Wir beten ihn an als den einzigen Gott über allen Göttern, Götzen und Gottheiten. Über der unvergleichlichen Tat, die er getan hat. Dass wir vor seinem Thron stehen dürfen und ihn lobpreisen und anbeten können. Der Gottesdienst ist zu Ende. Die Festzeiten sind vorbei. Der Schlusschoral wird gesungen. Das letzte Bekenntnis wird gesprochen. Was ist Ihr Credo? Was ist Ihr Credo? Mit welcher Botschaft, mit welcher Überzeugung, mit welchem Aufgerichtetsein, mit welchem Ausgerichtetsein gehen wir unseren Weg? Was ist unser gemeinsames Credo? Wir glauben den unvergleichlichen Namen Jesus, wie er uns in der Heiligen Schrift geoffenbart wurde. Wir glauben in diesen unüberbietbaren Kontrast an den alleinigen Gott, der alleine groß ist und der tut, was er will, im Himmel und auf Erden. Und wir glauben an die unglaubliche Tat seines Sieges am Kreuz auf Golgatha. Jesus, der alleinige Gott, mit seinem Sieg am Kreuz. Das ist mein Credo. Das ist unser Credo. Das glauben wir. Gott segne Sie darin. Wir beten. Und so wie dein alttestamentliches Volk in diesen 135. Psalm eingestimmt hat und dich gepriesen und dich angebetet hat und sie ihr Credo hineingerufen haben in ihre Welt, so tun wir das mit voller Freude und Überzeugung auch und beten dich, Herr Jesus, an diesem Morgen an, diesen einzigartigen, ganz spezifischen, unvergleichlichen Namen, wir beten ihn an. Du hast dich uns geoffenbart, du hast deine Schönheit, deine Heiligkeit, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Liebe uns gezeigt. Und dieser Name ist es, der zum innersten Kern unseres Credos gehört. Der Name über alle Namen, in dem allein das Heil ist. Wir glauben diesen Jesus-Namen. Und wir beten dich an diesem Morgen und sagen es dir, dass du der alleinige Gott bist, groß. Du tust alles, was du willst, im Himmel und auf Erden. Alle Elemente, alle Wirkkräfte, alle Mächte sind dir untertan, damit das geschieht, was du willst. Und in dir haben wir Leben, in dir haben wir Odem, in dir haben wir diesen Geist. Und wir bitten dich, dass mit großer Klarheit, mit großer Eindeutigkeit wir uns aus dem Götzendienst verabschieden und allein auf dich setzen, diesen Gott. Wir glauben diesen einen Gott. Und wir beten dich an über dieser unvergleichlichen Tat. Herr Jesus Christus, dass du das für uns getan hast, dass das zu unserem kleinen geschichtlichen, zu unserem Credo geworden ist, dass du für uns den Weg ans Kreuz gegangen bist. Das bekennen wir jetzt und wenn wir einmal vor dir stehen. Und so bitten wir dich, dass wir an diesem Credo festhalten. Und wir bitten dich, dass das unseren Weg bestimmt, auch in den vor uns liegenden Stunden und Tagen. Und wir bitten dich, dass wir so aufgerichtet und ausgerichtet sind auf dich. Und mit dieser Überzeugung, mit diesem Glaubensbekenntnis, mit diesem Credo unseren Weg gehen können. Jesus, der alleinige Gott, mit der unvergleichlichen Kreuzestat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.